Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
Heute bin ich hier in Bad Sachsa im romantischen Winkel und genauer gesagt im Restaurant Joseph's Fine Dining. Und bei mir ist der Koch Ralf Holokoi. Und heute soll es hier um das Restaurant gehen und um Ralf persönlich. Denn er ist Sternekoch seit 2025 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier über dich und deine Arbeit unterhalten. Hallo Ralf.
Ja, hallo. Freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen.
Legen wir los. Ja, hier wird noch fleißig eingeladen, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn hier im Hintergrund etwas gerödelt ist. Ja, vielleicht erstmal über dich. Woher kommst du eigentlich ursprünglich? Wo hast du Koch gelernt? Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
Also, ich bin gebürtiger Schweizer und Kochen war schon immer irgendwie in mir drin. Also es hat was wahrscheinlich damit zu tun. Mein Vater ist Koch, meine Mutter war Köchin, mein Großvater war Koch. Ja, und so hat sich das irgendwie ergeben, dass ich das natürlich auch mitmache, wenn man in der Küche mit aufwächst. Und dann, ja.
Also hat dich das immer schon begeistert, dieses in der Küche arbeiten, weil du es einfach bei deinen Eltern gesehen hast?
Genau, es hat mich immer fasziniert zu kochen und irgendwie liegt es mir. Und dann haben wir gedacht, okay, wir probieren es einfach aus. Und dann hat das halt angefangen. Ich habe in einem gut bürgerlichen Gasthaus gelernt. Das heißt, man hat die Basics gelernt. Ja, und so natürlich zum Lehrende kam halt immer mehr auf, ja, was möchtest du denn wirklich gerne machen? Was fasziniert dich am Kochen? Und dann hatte ich einfach mal ein Buch gesehen von einem Koch, von einem Schweizer Koch, Roland Jüri, der auch 2 Sterne hatte. Und das hat mich dann sehr fasziniert, in die Welt so einzusteigen. Habe ich dann nachher schlau gemacht, wo könnte man hingehen. Hatte dann zufälligerweise noch meine Freundin getroffen in der Schweiz. Sie ist Engländerin und dann ist alles anders gekommen. Also wir haben die Schweiz verlassen und sind dann zusammen nach England. Und ja, da hat sich dann halt weiterentwickelt. Das gehört auch irgendwie das Glück dazu, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, wo du da die Möglichkeit hast, als 20-Jähriger in eine Küche einzusteigen, wo man dann eben anfängt, Sterne zu kochen und von Null anfängt.
Also hast du auch schon in einer Sterneküche angefangen dann zu lernen?
Nein, das war ein ganz normaler Gasthof.
Ach so, okay.
Ganz normale, gut bürgerliche Küche. Ja. Das mit dem Stern hat sich dann einfach zum Ende der Lehre ergeben. Ja.
Ah, okay. Ja. Und was waren denn sonst so deine vorherigen Stationen, bevor du hier in Bad Sachsa gelandet bist?
Ja, ich bin 2007 nach Deutschland gekommen und war dann, das war in Nordrhein-Westfalen, Relais-Château Jakob-Glashütte, auch degradiert mit einem Stern, ein kleines Hotel mit einem 30 Zimmer. Ja, da hat eigentlich so eine kulinarische, kreative Ära begonnen für mich. Ja, ich habe mit mehreren Leuten zusammen immer wieder einen Stern gekocht. Das erste Mal dann direkt 2008 dann einen Stern mit dir gekocht. Und ja, dann hatten wir das halt mehrere Male wiederholt. Also ich bin immer geblieben. Die Küchenchefs haben dann gewechselt, habe das 5-6 Mal mitgemacht. Ja. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, ich brauche mal einen Wechsel.
Ja. Und dann bist du hierher nach Bad Sachsa gekommen?
Nee, ich war mal, ich war noch in Marburg in der Villa Vita und danach habe ich mich selbstständig gemacht, war dann Freelancer, okay. Genau. Und durch diese Freelancer-Arbeit bin ich halt auch auf den romantischen Winkel gestoßen. Ja, und unter anderem das erste Mal 2018. Ja, danach hat sich das halt ergeben mit einem Wechsel hier, Küchenchefwechsel. Da wurde ich dann halt gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, helfen kann, um die Küche neu aufzubauen.
Ja. Ja. Ja, cool, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, da hat dir Sterne erkocht.
Ja.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass man nicht Sternekoch ist, dass der Koch den Stern hat, sondern das Restaurant hat dann den Stern? Oder wie kann ich mir das vorstellen mit dieser Sternevergabe?
Ja, also beide halten das eigentlich. Einerseits das Lokal, also das Restaurant, und einerseits der Koch. Wenn der Koch weggeht, also wir müssen das ja jedes Jahr wieder behaupten.
Okay.
Wir werden ja dauerhaft getestet. Die Verleihung findet ja jedes Jahr statt. Und Ja, wenn ich jetzt hier weggehen würde, müsste sich halt der nächste Küchenchef, der das annimmt, wieder behaupten. Mhm. Ja, und dann würde das so weiterlaufen, ja.
Aber hätte das nächste Restaurant, in dem du dann anfängst, automatisch auch einen Stern, weil du einen hast?
Nein.
Oder der würde dann sozusagen im Restaurant bleiben?
Genau, das müsste ich dann auch wieder erkochen.
Ah, okay. Ja. Mhm. Verstehe. Ja, also jetzt haben wir schon erfahren, was dich hierher gebracht hat. Das Restaurant Joseph's Fine Dining ist insofern besonders, als dass es nicht sehr groß ist und ihr auch ein recht kleines Team hier seid. Vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen. Wie viele Leute seid ihr im Team? Ihr habt euch jetzt vor kurzem neu aufgestellt, hast du gesagt. Ja. Und was macht die Arbeit hier in diesem kleinen Team so besonders?
Ja, wir sind jetzt also zwei Fachkräfte in dem Sinne. Ich und der Julian. Er ist mein Sous-Chef und dann wird immer wieder mal ein Azubi mit dazugenommen oder eine Fachkraft, die das schon mal vorher gemacht hat, die wir schon vorher mal trainiert haben und dann natürlich noch den Kellner Jan, der uns da fleißig unterstützt. Ja, 16 Sitzplätze, ja, das ist nicht sehr viel, aber zu Hause sein ist ein Gefühl, da heißt, man muss sich nicht verzetteln, sondern man ist einfach präsent am Gast, dauerhaft und unter anderem, ja, möchte halt auch jeder Gast mal mit dir sprechen, was ja schön ist. Das macht viel Spaß.
Ja, man sitzt dann hier schön, so wie wir jetzt hier gerade auf der Terrasse sitzen oder da drinnen, mit Blick auf den See hier, der bei euch direkt vom Haus ist. Und die Küche ist hier mehr oder weniger offen. Also man kann wirklich auch sehen, wenn ihr hier am Kochen seid. Ja. Was zeichnet euer Restaurant denn dahingehend so besonders aus? Also sagen die Gäste dazu öfter mal was, dass sie das besonders cool finden, dass sie da beim Kochen zugucken können oder so?
Ja, das... Das finden die Gäste sehr gut, weil einerseits du siehst, was hier angerichtet wird, du siehst das Produkt, wie es zubereitet wird, du siehst das Handwerk dahinter, was du ja sonst nicht siehst. Ja, du siehst den Koch, wie er arbeitet, wie er sich auf seine Arbeit konzentriert, wie das entzeugt ja auch Energie, Harmonie in dem Sinne und das fasziniert die Leute eigentlich sehr. Kommen dann auch gerne mal und machen mal ein Foto oder wollen wir ein bisschen mitfilmen, einfach gucken. Wir haben ja auch so mal unser Special Chef's Table, der direkt am Kochherd steht. Das ist natürlich auch ein sehr beliebter Platz, weil man da einfach alles mitkriegt. Ja, du riechst alles. Das ist eben auch nicht außergewöhnlich. Also das Außergewöhnliche daran ist, dass du eben auch mal, wenn du jetzt hier drin sitzt, du riechst, wie der Gang zubereitet wird. Du kriegst die Erklärung von mir, was wir jetzt gerade machen, so zu einem Gericht dazu und dann wird das serviert. Ja, das ist ein schöner, harmonischer Ablauf.
Und wie ist das für dich, nicht also die ganze Zeit so beobachtet zu sein beim Arbeiten?
Am Anfang war das natürlich schon sehr herausfordernd. Man muss sich auch auf sowas eingewöhnen, ja, war nicht immer einfach. Also du wirst vom Koch zum Entertainer, das ist natürlich auch ein großer Schritt, wo man dann halt anfangen muss zu lernen, wie spreche ich und naja, man muss nicht mehr anfangen zu schwitzen und das ist dann, wenn man sich zu viele Gedanken macht, ja, und dann fließen die Wörter auch nicht so. Deswegen ist es immer schön, ganz entspannt vor den Gästen zu sein und das ist eine schöne Angelegenheit. Ja.
Jetzt ist das ja nicht so ein Restaurant wie so ein 0815 Restaurant, sag ich mal, wo man zu den Öffnungszeiten einfach hingeht und sagt, hab da noch was frei, sondern das ist ja richtig so, dass man sich anmeldet und dann zu einem festen Zeitpunkt hier kommt, dann ist der Laden voll und dann findet sozusagen die Show statt, oder?
Genau so ist es. Genau, alle kommen um 18.30 Uhr rein und dann beginnt die Show in dem Sinne. Ja. Ich fange dann einfach an und begrüßen die Gäste direkt mit einem Aperitif dazu. Ja, und dann fängt die Menüreise an.
Und findet das jeden Tag statt und wie lange dauert das?
Das findet von Mittwoch bis Samstag statt und wir haben dann Mittwoch ein kleineres Menü mit 6 Gängen. Das war so ein bisschen eine Geschichte von uns kennenzulernen, weil Mittwoch immer einer der ruhigeren Tage war. Ja. Mittlerweile wird das sehr, sehr gut angenommen auch von unseren Gästen. Ja, und sonst haben wir dann Donnerstag bis Samstag das große Menü, wo wir dann 8 Gänge schicken. Ja, und wie lange dauert es? Ja, von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr ungefähr.
Okay, also ungefähr 4 Stunden, so sollte man einrechnen.
Ja, so 3,5-4 Stunden.
Ja. Ja, ja, was, wie kann ich mir denn diese Menüs vorstellen? Also 6 Gänge, du sagst, das ist das kleine Menü. Ich finde 6 Gänge schon ziemlich viel. Aber das sind natürlich auch kleine Portionen. Immer geht es ja vor allen Dingen um den Geschmack. Wie sind eure Menüs so inhaltlich aufgebaut? Ist das immer das Gleiche oder wechselt das tageweise oder wochen-, monateweise? Wie läuft das ab mit den Menüs?
Gut, unsere Menüs,
ja. Ein größeres Thema.
Der gute Lastwagen hier.
Jetzt hat er endlich weg, ist hier genug geräumt. Ja, authentische Sounds hier im Podcast.
Ja, okay. Unsere Menüs, ja, kleine Portionen auf jeden Fall, aber wie klein soll etwas sein? Wir haben ganz kleine Portionen, das nennt sich dann ein Canapé. Ja, das ist dann so für unseren ersten Gang, da gibt es so 3, 4 kleine Snacks, die der Einstieg sind auf die Reise, könnte man sagen. Und dann geht es weiter mit den anderen Gängen, wo wir dann ein bisschen größer sind. Also das ist nicht nur eine Gabel voll, sondern du hast schon eine gute Portion. Also der Gast kommt bei uns, glaube ich, nicht zu kurz. Das ist da auch ein bisschen so ein bisschen großzügig sein. Und wir gucken einfach, dass wir nicht so viele Kohlenhydrate mit einbauen, damit der Gast einfach Platz hat, genau für diese Sachen, ja. Damit er sich dann gesättigt fühlt, aber nicht gleich platzt. Ja, so genau das Mittelmaß zu finden, ob das jetzt bei 6 Gängen ist oder bei 8 Gängen. Ja.
Was ist jetzt zum Beispiel jetzt zur Zeit, also wie oft wechseln denn diese Menüs? Das ist jetzt jeden Tag ein anderes Menü oder ist das jetzt für einen Monat immer das gleiche und dann denkt ihr euch wieder was Neues aus?
Ja, da hat ja mehrere Hintergründe. Wir haben ja den Harz trifft auf die Welt. Das heißt, wir kochen ja mit regionalen Produkten und diese Regionalität besteht ja immer aus Gemüsesorten, aus einerseits aus unserem Garten. Wir haben in Tettenborn den Jörg Müller, der, ja, ich sage jetzt mal, unser Hausgärtner ist, ja. Und mit ihm arbeiten wir eigentlich sehr eng zusammen. Aber da ist es eben auch wieder so, man ist dann halt auch ein bisschen limitiert. Wir haben dann natürlich einen anderen Gemüsehändler hier vor Ort, der dann zum Beispiel jetzt wie Spargel aus Celle hier zu uns ranbringt und wir das natürlich dann auch in ein Gericht umwandeln. Ja, das heißt, in dem Sinne gibt es immer saisonelle Küche, ja, und die verändert sich so, wie sich die Jahreszeiten verändert. Also wir machen jetzt nicht von heute auf morgen alles Frühling, sondern peu à peu ändern wir die Gänge aus, damit wir einfach die Produkte in der besten Qualitätszeit immer bei uns haben.
Ja. Was ist jetzt denn zum Beispiel heute auf der Karte?
Ja, wir haben heute unser, ich sage mal, in der Tiefe. Und ja, die Gerichte brauchen auch immer interessante Namen. Und in der Tiefe passiert ja eigentlich alles. In der Natur, ja, es sitzt in der Erde, es muss ja rauswachsen durchs Licht, die jetzt im Frühling ja wieder viel Sonne auf uns zustößt, was ja schön ist und Wärme. Ja, und da freut sich natürlich der Spargel, wenn er dann rausstößt und wir den, verarbeiten zu einem tollen Gericht, wo wir dann, ich sage jetzt mal, unseren regionalen Spargel nehmen, ein bisschen Welteinfluss mit einlaufen lassen, ja, und toll abschmecken.
Ja. Ja, ich finde das sowieso super interessant, so auf den perfekten Geschmack zu kochen. Gibt es ein Gericht, wo du sagst, das kochst du persönlich irgendwie am liebsten, vielleicht auch mal zu Hause, wenn du nach Feierabend so denkst, oh, das koche ich mir jetzt mal?
Ja, das gibt es eigentlich auch, ja. Es sind ja meistens immer ganz einfache Gerichte. Ich esse sehr gerne Nudeln. auch zu Hause muss es mal schnell gehen, obwohl meine Frau zu Hause auch sehr viel kocht. Und es sind halt einfach mal Nudeln, Tomatensoße oder Bolognese oder wie auch immer. So schnelle, ich sage mal, manchmal sind es einfach schnelle Gerichte, ja. Weil man seine Zeit zu Hause anders plant. Das ist ja nicht so wie hier an, ich sage jetzt mal, es ist ja Arbeit, aber es ist auch ein Beruf, es ist Leidenschaft, die wir hier haben. Und du kochst natürlich nicht zu Hause so, wie du hier kochst. Ja. Und der Hintergrund ist einfach so, du arbeitest schon ein paar Tage, dann musst du in deinem Frei jetzt nicht noch mehr in das investieren. Ja. Die Entwicklung zu den Gerichten, da braucht man natürlich auch den Zeiten, den perfekten Ort, um halt etwas Kreatives zu entstehen lassen. Ja. Ja. Zu Hause habe ich auch noch andere Baustelle.
Ja. Beruhigend zu wissen, dass auch ein Sternekoch zu Hause gerne mal Nudeln mit Tomatensauce isst. Ja. Also da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein kreativer Prozess, auch so auf die ganzen Rezepte zu kommen. Das stelle ich mir auch irgendwie gar nicht so leicht vor, sich immer wieder was Neues auch zu überlegen. Gut, bestimmte Sachen werden wahrscheinlich sich immer wiederfinden. Ja, wie kommt ihr denn so auf neue Rezepte? Probiert ihr auch mal was aus, was ihr dann so erstmal vorkocht und überprüft, kann man das so anbieten?
Ja, natürlich. Wir müssen ja alle Gerichte einfach mal ausprobieren, indem wir unser Fundament haben, ja, also die, ich sage jetzt mal, die klassische französische Küche ist ein Fundament und darauf wird eigentlich sehr viel aufgebaut und dann natürlich auch halt die Welteinflüsse mit reinzuziehen, was passiert, Fermentationen mit einzuarbeiten, Gewürze, so diese Techniken halt mit zu implementieren und da draußen halt die eigenen Geschmäcker zu kreieren. Natürlich sucht man auch immer wieder nach diesem nordischen Effekt, den wir natürlich in die Gerichte mit reinbringen. Wir sind ja hier im Norden und ja, das ist, sag mal, es ist halt ein Weg, wenn man jetzt auch ein Stern gekocht hat, man entwickelt sich ja dauerhaft weiter und es kommen immer wieder neue Impulse, neue Trends, obwohl man sich von sowas nicht immer beeinflussen lassen sollte. Es geht ja um seine eigene Authentizität hinter diesen Gerichten und das ist das Schöne, was sich dann halt eben auch widerspiegelt hier bei uns im Josephs.
Ja, ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal angesprochen, die Sterne-Geschichte. Ihr habt jetzt diesen Michelin-Stern erkocht. Was muss man denn da, wie kann man sich das vorstellen, was muss man denn da für Kriterien erfüllen, was muss ein Restaurant und ein Menü mitbringen, um als Sterne-Küche ausgezeichnet zu werden?
Ja, also wir brauchen einmal eine gute Location. Ja, wir brauchen ein tolles Lokal. Ein durch das Konzept, wo wie wir jetzt hier ein Front-Cooking-Konzept aufgebaut haben mit Storytelling. Und da zeichnet sich halt nachher jeder Koch selber aus. Was macht der Koch gerne? Kocht er lieber hinten in einer Küche oder ist er halt vor den Gästen? Ja, das sind natürlich immer, gibt es unterschiedliche Konzepte. Ich kann jetzt nur von meinem Konzept erzählen. Was ich ja früher gemacht habe, war halt sehr klassisch. Du standest hinten in der Küche und jetzt bist du ja vor einem Gast. Und
kann ich mir das so vorstellen, kommt da ein Restaurant-Tester, der undercover ist und der das ein Menü mitmacht und danach eine Checkliste abhakt und sagt, jo, ihr kriegt einen Stern, oder meldet der sich an und dann gibt es eine richtige, wie so eine Prüfung?
Ja. Also bei uns war das eigentlich so, bei uns war ein Gast essen und der hat gesagt, hier, euer Konzept gefällt mir sehr gut, ihr seid anders wie die anderen, weil die anderen Läden kenne ich alle und das ist alles sehr ähnlich oder alle kochen sehr ähnlich und hier habe ich ein bisschen was anderes gefunden, was mal ein bisschen außergewöhnlicher ist und das hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu essen. Seid ihr interessiert an einem Stern? Ich sag, ja, natürlich sind das die Ambitionen, einen Stern zu erkochen. Und das war so direkt nach unserer Eröffnung eigentlich, direkt nach, das war 22 im Dezember, wo der Gast da war. Und der gleiche Gast ist dann wiedergekommen im Januar, wo wir dann ein neues Menü kreiert haben. Und dann hat er einfach nur gesagt, also ich schreibe jetzt ein Michelin für euch und ich werde euch empfehlen von meiner Seite her. Und so ist eigentlich der ganze Ball ins Rollen gekommen. Und dann hat uns Michelin angerufen, hier, wenn ihr am Guide teilnehmen wollt, müsst ihr Kriterium 1 erfüllen. Ihr müsst 4 Tage aufmachen. Und ja, sonst macht ihr eigentlich alles schon, okay, was eigentlich erwünscht ist. Ja. Also man braucht eine gute Weinkarte. Wie gesagt, unser Konzept sehr gut gewesen oder ist immer noch sehr gut. Ja. Ja, und das entwickelt sich dann einfach.
Ja. Okay, aber es kommt dann auch irgendwann jemand und kostet mal und sagt, jo, ist.
Ja, genau. Danach, ungefähr nach einem Jahr, ist auch ein Tester aufgetaucht. Und natürlich konnte man das nur vermuten. Und du, das war einfach. Wir haben für den ja genau das Gleiche gemacht wie für die anderen Gäste auch. Also du kannst nicht für den Tester besser kochen und die anderen Gäste außen vor lassen.
Wäre ja auch nicht Sinn der Sache.
Nee, überhaupt nicht. Es geht ja um das Gesamtbild, wie fühlen sich die Gäste, wie fühlt sich der Tester auch irgendwie da drin. Und da kommt eben immer wieder dieses Zuhause-Sein-Gefühl, also Gastgeber zu sein, sich um die Gäste zu kümmern, eben auch dazu. Ja. Und das ist halt eben ein sehr schöner Teil des Kochens. Und ja, wenn man ein kleines Team ist, also ganz am Anfang, wo wir den Stern ja erkocht haben, habe ich ja selber noch den Service geleitet in dem Sinne. Also ich musste mir auch noch ein paar Weintipps aneignen, stark. Weil ich mich vorher mit sowas nie beschäftigt habe. Sind dann an Messen gefahren, haben angefangen Wein zu degustieren und ja, du musst ja wissen, um was es geht. Also du musst den Wein schon mal im Gaumen gehabt haben, schmeckt das zum Essen oder schmeckt das eben auch nicht. Ja, und so lernt man auch wieder etwas Neues dazu und man entwickelt sich ja dadurch. Es ist alles nur eine Entwicklung in der Zeit, die das jetzt einfach hier läuft. Man verbessert sich, man baut neue Strategien auf, neue Konzeptideen, was könnte man nochmals verändern. Und da ist halt eben auch wieder einer von meinen Ex-Bossen sehr, wie sagt man, Motivationsträger gewesen, Heston Blumenthal, weil man da einfach gemerkt hat, Kochen, Gästeerlebnisse, also Multisensory Cooking, was war ja sein Style. Und das heißt nicht, dass man das jetzt kopieren muss, sondern man muss das an sich annehmen und in seine eigene Art und Weise umsetzen und dann eben seine eigene Handschrift daraus ziehen. Und das ist aber dann auch eine Entwicklung, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist auch nicht von ihm von heute auf morgen entwickelt worden. Das hat auch bei ihm ein paar Jahre gedauert, zum besten Koch der Welt zu werden.
Ja. Ja, echt interessant. Also man entwickelt da seine eigene Handschrift und würdest du sagen, wenn man jetzt so Gerichte blind verkosten würde, könnte man deine Handschrift erkennen irgendwie? Also was zeichnet deine Kochhandschrift aus?
Ja, meine Kochhandschrift zeigt eigentlich aus, dass Tiefe im Geschmack sehr interessant ist. Ja, Tiefe so an der Grenze zu arbeiten, wo Salz, Säure, also du gehst ja immer direkt auf den Geschmack nieder, dass man die schöne Tiefe hat, also den Umami und Salz, Säure oder halt eben auch Zucker mit leichten Bitternoten zu kombinieren, ja, damit man einfach alle Geschmacksnoten erreicht und diese Fülle dem Gast geben kann, ja, wo er sagt, wow, das ist lecker.
Ja. Ja, stark. Ja, vielleicht zum Abschluss. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein, zwei, drei Tipps, wie sie ihre persönlichen Kochskills verbessern können? Weil manchmal sind es ja schon ganz einfache Kniffe, die man in der Küche machen kann, um schon viel zu verbessern.
Ja, also es geht ja immer um Geschmack. Und die Geschmacksschule ist natürlich eine der wichtigsten. Also man muss immer wissen, wie viel Salz braucht man für gewisse Zutaten. Also wie viel Salz brauche ich für mein Fleisch, wie viel brauche ich für mein Gemüse. Das sind halt so wichtige Aspekte. Manche sind dann ein bisschen scheu und manche überwürzen es dann halt wieder. So die richtige Balance zu finden. Und das kann man zum Beispiel so testen, indem man eigentlich nur drei Gläser Wasser hinstellt vor sich. Eins ist neutral. Dann machst du 1 Gramm Salz, 2 Gramm Salz, 3 Gramm Salz. Ne? Und dann rührst du das Ganze einmal um und dann vermischst du diese ganzen Wassersorten und dann probierst du es einfach. Also eine Blindverkostung, wie schmeckt das, wie nimmst du das wahr? Und so kannst du natürlich dann deine Soßen abschmecken, wenn du verstehst, was dahinter ist. Ja? Und es geht ja immer nur Verständnis um, was machen wir. Ob das jetzt zum Beispiel bei einem Fisch ist, was mache ich? Ich brate ihn an, was passiert, der Hintergrund. Ein Fisch oder Fleisch hat auch immer Zucker in sich, also der karamellisiert, dadurch entsteht ja Tiefe und wenn ich ihn zum Beispiel dämpfe, entsteht ja eher, da bleibt diese ganz normale Süße in sich des Fleisches und dann hat man da eine ganz andere Aromatik. Ja. So, das sind so Kleinigkeiten, es ist viel Experimentieren, Ausprobieren natürlich und ja, Mut haben. Sicher ist es auch immer eine Geldfrage. Aber das ist ja auch bei uns so, wir haben halt im Hintergrund, wir arbeiten ja Tag ein, Tag aus mit Lebensmitteln und das schon seit 30 Jahren jetzt bei mir. Ja, die Zeit läuft.
Ja, dann hast du gesagt, dass du deinen Gästen immer noch so ein kleines Rezept auf den Weg mitgibst. Vielleicht kriegen wir das ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Dann würde ich das bei der Podcast-Folge mit rausgeben. Ich denke mal, das wäre möglich, oder?
Ja, natürlich, weil es muss ja nicht immer alles schwer sein, es kommt ja nur auf die richtige Kombination an. Also habe ich einfach mal für euch ein ganz kleines Rezept aufgeschrieben. Wir machen es einfach mal auf 100 Gramm aus, ja? Also, wir brauchen 100 Gramm Butter, weiche Butter, 100 Gramm Puderzucker. Und das verrührt ihr einfach, sehr cremig. Dann gebt ihr den 100 Gramm Mandelgrieß dazu oder Mandelpuder. Das einfach schön cremig verrühren und dann das 100 Gramm Ei dazugeben. Dann haben wir die fertige Masse, also sehr homogen rühren, nicht schaumig schlagen und das dann in einen Spritzbeutel oder mit einem Löffel in die Silikonform geben. Dann könnt ihr Himbeeren draufgeben oder Rhabarber oder Äpfel oder Zitronenfilets kann man da drauflegen. Dann backen wir das einfach bei 200 Grad, ungefähr 10 Minuten. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Dann ist nur der wichtige Teil. Jetzt muss man es kalt stellen, dass es richtig kalt ist, dass man es wieder aus den Silikonformen rauskriegt. Ja, und dann könnt ihr eigentlich schon was Tolles dazu servieren, wie zum Beispiel ein schönes Eis. Wenn ihr gerne Eis selber macht, natürlich ein hausgemachtes Eis, sonst kann man ja auch eins kaufen. Ja, und hier ist es einfach die Einfachheit und die Vielfalt, wie man etwas, so ein tolles kleines Küchlein ja, verarbeiten kann.
Ja, ein cooler Tipp für alle, die gerne mal selber ein bisschen vielleicht auch einsteigen wollen in das selber Kochen und da selber mal ein bisschen sich verbessern wollen, ja. Damit einfach mal vielleicht anzufangen. Ja, alles klar, lieber Ralf. Ich danke dir ganz herzlich für diesen sehr interessanten Einblick in deine Arbeit und hinter die Kulissen eures Restaurants Joseph's Fine Dining. Ich hoffe, dass ihr in Zukunft auch noch ganz viele kreative Ideen haben werdet und viele glückliche und zufriedene Gäste und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Luca. Also danke für deine tollen Fragen hier, die wir da jetzt gerade alle beantwortet haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn ich den Podcast selber höre, dann mal ein bisschen reinzustöbern, auch bei euch in dieser Hart-Serie. Würde mich mal interessieren. Schöne Angelegenheit.
Ja, vielen Dank. Also tut es dem Ralf gleich und stöbert mal durch unsere Podcast-Folgen durch. Vieles Interessantes dabei, mittlerweile schon über 110 Folgen. Also in dem Sinne sehen wir uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge.
Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.